zum Thema meiner heutigen zweiten Split. Davids Harfe. Davids Harfe. Wir werden heute zusammen die Geschichte eines Musikinstrumentes behandeln, was uns weitaus mehr verrät als nur ein paar schöne, liebevolle Klänge. Um die Herkunft, den Weg und den Verbleib von Davids Harfe zu klären, schauen wir uns anhand der Bibel und historischen Aufzeichnungen das Instrument einmal genauer an. Die Bezeichnung des ersten in der Bibel erwähnten Musikinstrumentes ist die Harfe, beziehungsweise an anderen Bibelstellen auch mit Leier übersetzt. Sie gehören beide zu den Harfeninstrumenten. Richtigerweise müsste man Davids Leier dazu sagen, aber Davids Harfe hat sich mit der Zeit besser eingeprägt und die Bibelübersetzer nutzen die Übersetzung Harfe ebenfalls sehr häufig. Schauen wir uns hierzu die erste Bibelstelle an, in 1. Mose 4, Vers 21. Ich zitiere hier aus der Basisübersetzung, ansonsten aus der, wenn ich nicht anders sage, aus der Luther 84, 1. Mose 4, Vers 21. Sein Bruder hieß Jubal. Er war der Stammvater aller Harfen- und Flötenspieler. Das hebräische Wort Kinnor, welches hier im Urtext steht, wird in einigen Bibelübersetzungen richtigerweise mit Leier wiedergegeben. An etwa der Hälfte der 42 Stellen, an denen das Wort Kinnor in der Bibel vorkommt, haben die Übersetzung der Septuaginta, auch griechische Alte Testament genannt, es mit dem griechischen Wort Kithara wiedergegeben. Die Kithara war ein Instrument, das der Leier glich, aber einen flacheren Resonanzboden hatte und einen Fuß besaß. Viele neuzeitliche Übersetzungen geben Kithara im Alten und Neuen Testament mit Harfe wieder, wie zum Beispiel 1. Korinther 14, Vers 7. Nach Darstellungen auf ägyptischen Denkmälern gab es im Altertum Harfen in den verschiedensten Formen und Ausführungen, sowie mit unterschiedlichen Saitenzahlen. Angesichts dessen sind einige der Ansicht, dass Kinnor ein Oberbegriff für alle Instrumente war, die grundlegenden Merkmale der Harfe des Altertums aufwiesen. Das Einzige, worauf die hebräischen Schriften in Bezug auf den Kinnor deutlich hinweisen, ist, dass er verhältnismäßig leicht und somit tragbar war, da er bei religiösen Anlässen gespielt werden konnte oder gar von Prostituierten, wenn sie singend durch die Stadt zog. Schauen wir uns hierzu 2. Samuel 6, Vers 5 an. Schlagen Sie bitte auf 2. Samuel 6, Vers 5. Tanzten David und ganz Israel vor dem Herrn her, mit aller Macht im Reigen, mit Liedern, mit Harfen, mit Zaltern und Pauken und Schellen und Zimbeln. Schlagen Sie auch Jesaja 23 auf. Jesaja 23, Verse 15 bis 16. Jesaja 23, Verse 15. Und zu der Zeit wird Tyrus vergessen werden. 70 Jahre, solange etwa ein König lebt. Aber nach 70 Jahren wird es mit Tyrus gehen, wie es im Hurenlied heißt. Nimm die Harfe, geh in der Stadt umher, du vergessene Hure, mach's gut auf dem Saitenspiel und singe viel Lieder, auf das dein wieder gedacht werde. 70 Jahre besteht das babylonische Reich, bevor es von den Persern eingenommen wurde. Von 609 bis 539 vor Christi. Zum Beispiel wurde die EU 1950 gegründet und ist ebenfalls jetzt schon mittlerweile über 70 Jahre alt. Und in Vers 17 lesen wir weiter, was geschehen wird. Vers 17, denn nach 70 Jahren wird der Herr die Stadt Tyrus heimsuchen, dass sie wieder zu ihrem Hurenlohn komme und Hurerei treibe mit allen Königen auf Erden. Ein sündhaftes System, was dem Untergang geweiht ist. David, der es meisterhaft verstand, den Kinnor mit seiner Hand zu spielen, räumte diesem Instrument zusammen mit dem Saiteninstrument Nevel, sein weiteres Instrument, in dem Orchester, das später im Tempel Salomon spielte, einen bedeutenden Platz ein. Schlagen wir auch hier 2. Chronik 29, Vers 25 auf. 2. Chronik 29, Vers 25. Und er stellte die Leviten auf im Hause des Herrn mit Zimbeln, Zalbdern und Harfen, wie es David befohlen hatte. Hier wird wieder Harfe für das hebräische Wort Kinor übersetzt und das Saiteninstrument Zalbdan mit dem hebräischen Wort Nevel. Als Nehemia die Mauer Jerusalems einweihte, wurde der freudige Anlass durch den Kinor erhöht. Da der Kinor im Wesentlichen ein liebliches Instrument des Frohlockens war, hörte man seine Klänge in Zeiten des Gerichts oder der Bestrafung nicht mehr. Die wegen ihrer Gefangenschaft trauernden Israeliten in Babylon waren nicht geneigt, auf ihren Harfen zu spielen, sondern hängten sie an die Pappeln. Können Sie im Psalm 137, 1, Vers 2 oder 1 bis 2 nachlesen. Es wurden assyrische Wandschnitzereien von Häftlingen gefunden, bei denen man erkennen kann, wie die Israeliten gezwungen wurden, Leiern zu spielen. Es wurde sogar das Harfeninstrument Leier bei Ausgrabungen des Königspalastes in der antiken Stadt Harmegiddo in Israel entdeckt. Der Fund lässt sich auf das 2. Jahrtausend vor unserer Zeit, ca. 1200 vor Christi, datieren und ist gegenwärtig im Rockefeller Museum in Jerusalem ausgestellt. Leviten spielten den Kinor beim musikalischen Vortrag von Psalmen in Jerusalemer Tempel. In der Bibel wird der Kinor 22 Mal zusammen mit dem Nevel, einer anderen wohl etwas größeren Leier, erwähnt. Nevel, auch Nebel, war ebenfalls ein Saiteninstrument im alten Israel, sowie in den Nachbarkulturen. Es wird 28 Mal im Alten Testament erwähnt. Nevel kann auch ein Oberbegriff für Saiteninstrumente sein. Der Nebel soll 12 dicke Darmsaiten gehabt haben und wurde ab dem Ende des 6. Jahrhunderts vor Christi im Jerusalemer Tempel eingesetzt. Der Kinor besaß nach unterschiedlichen nachbiblischen Angaben der Mischna 6 oder 10, in jedem Fall weniger und dünnere, aus Vogeldärmen bestehenden Saiten als der Nevel. Die Musiker schlugen den Kinor mit einem Plektrum an und den Nevel mit den Händen. Beides waren in der jüdischen Musiktradition Instrumente der Leviten, die als offizielle Tempelmusiker angestellt waren. Bei den Festveranstaltungen traten laut der Mischna mindestens 12 Sänger und 12 Instrumentalisten auf, fast wie bei uns, von denen 9 Kinor und etwa 2 Nevelspieler sein mussten. Das Nevelinstrument wurde beim Spielen auf den Boden gestellt, während der Kinor in der linken Hand gehalten und mit der rechten gespielt wurde. Die Harfe, wie wir sie heute kennen, wurde erst später bekannt. Wie gesagt, es gab unterschiedliche Arten und Größen, die sich ähnelten. Auch wenn in der Antike noch Leiern und Harfen gleichermaßen geschätzt und gespielt wurden, hat die Harfe im Mittelalter die Leier nach und nach verdrängt. Die Winkelharfe oder Dreiecksharfe, wie wir sie heute kennen, hat sich dann durchgesetzt. Die Harfe unterscheidet sich von der Leier darin, dass die Saitenebenen rechtwinklig zur Decke des Resonanzkörpers liegt. Aufgrund ihrer Ähnlichkeit werden die beiden Saiteninstrumente oft verwechselt. Es ist ein Beispiel für eine Verwechslung ist hier die sogenannte Harfe des biblischen Königs David. Eigentlich handelt es sich bei dem Instrument, wie gesagt, dem Kinor, um ein harfenähnliches Instrument. Die Leier und nicht um eine klassische Dreiecksharfe. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Instrumente in ihrer Größe unterschiedlich waren, aber als Harfeninstrumente bezeichnet werden können. David konnte vermutlich auf mehreren Harfeninstrumenten spielen. Jedoch war die ursprüngliche Davidsharfe eine kleinere Form der Leier, die gut transportiert werden konnte. Wir können sie aber gerne weiterhin als Davids Harfe bezeichnen. Kein Volk hat sich mehr der Musik gewidmet als die Bewohner von Kanaan. Auf zahlreichen Wandbildern und Reliefs aus Ägypten, die man gefunden hat, sind Abbildungen von Musikinstrumenten zu sehen, insbesondere die Leier. Von Kanaan aus findet die Leier auch Eingang in Ägypten und in Griechenland. Die wichtigste Bildquelle zur Form des Kinor ist ein Relief aus Ninive. Einwohner der jüdischen Stadt Lachish werden mit dem Kinor dargestellt, wie sie deportiert werden. Bevor wir den Weg der Harfe verfolgen, wie wir sie jetzt bezeichnen, müssen wir uns daran erinnern, dass Gott dem Abraham Segnungen für Israel versprochen hatte. Insbesondere der Stamm Manasse sollte ein großes Volk werden, die heutige USA. Und der Stamm Ephraim, welches ein Volk bestehend aus vielen Völkern werden sollte, den Commonwealth of Nations. Zusätzlich zu den Segnungen des Erstgeburtsrechts versprach Gott, dass die königliche Herrschaft, das Zepter und der Stab des Herrschers nicht von Juda weichen würde und dass ein Nachfahre Davids, und David war ein Nachfahre von Juda, immer über zumindest einen der Stämme Israels herrschen würde. Schlagen wir das bitte auf in 1. Mose 49, Vers 10. 1. Mose 49, Vers 10. Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und ihm werde die Völker anhängen. Auch 2. Chronik 13, Verse 5. 2. Chronik 13, Vers 5. Wisst ihr nicht, dass der Herr, der Gott Israels, das Königtum über Israel David gegeben hat, ewiglich ihm und seinen Söhnen durch einen Salzbund? Das Haus Israel ist ja bekanntlich nach der assyrischen Gefangenschaft in andere Ländern ausgewandert, wie etwa in Teile der EU, aber hauptsächlich in die englischsprachigen Länder wie den Commonwealth und die USA. Darüber hinaus muss man wissen, dass es in der Linie Judas zu einem Bruch oder Riss kam, da Peres, der Sohn von Juda und seiner Schwiegertochter Tamar abstammte. Wir haben richtig gehört. Die Schwiegertochter Tamar verführte nach dem Tod der Frau Judas ihren Schwiegervater Juda. Sie verkleidete sich als Hure und verschaffte sich so Nachkommen durch ihren Schwiegervater Juda. Peres, Zwillingsbruder Serach, streckte während der Niederkunft zuerst seine Hand hervor, an welche zur Wiedererkennung ein roter Faden gebunden wurde. Die Hand verschwand jedoch wieder und Peres wurde als erster geboren. Erst nach ihm kam sein Zwillingsbruder Serach zur Welt. Das können Sie nachlesen in 1. Mose 38, Vers 29. Dieser Riss, der Name Peres heißt Riss oder Durchbruch, sollte laut Bibel zu einem späteren Zeitpunkt wieder geheilt werden, und zwar durch die Übertragung des Thrones Davids in Irland nach dem ersten Umsturz von König Zedekia. Die Bibel sagt uns deutlich, dass der Thron Davids dreimal umgestürzt oder an andere Herrscher oder Herrschaftsbereiche übertragen werden würde. Das können Sie nachlesen in Hesekiel 21, Vers 30 bis 32. Und so ist es geschehen. Wie wir jetzt besprechen werden, wurde er von Jerusalem nach Irland, dann von Irland nach Schottland und schließlich von Schottland nach England übertragen. Ich möchte mich heute in erster Linie auf den ersten Umsturz konzentrieren und die Übertragung vom Thron Davids in Irland aufzeigen. Wir werden erkennen, wie uns die Harfe dazu begleitet. Der erste Umsturz betraf Zedekia. den letzten König aus der Dynastie Davids in Jerusalem. Zuvor kam aber Nebukadnezar, König von Babylon, mit seinem Heer nach Jerusalem und nahm 597 vor Christi das erste Mal Jerusalem ein. Das erste Mal. Nach der ersten Eroberung von Jerusalem wurden viele Juden deportiert und König Joachim wurde gefangen genommen. Da war noch König Joachim dran. Nebukadnezar setzte dann dessen Onkel Matanja ein, den er Zedekia nannte. Zedekia rebellierte gegen Babel, was in Babylon als Verrat galt, da er Abgaben nicht mehr nach Babylon bezahlte. Das war der Verrat. Er verließ sich auf die Hilfe Ägyptens und nicht auf Gott, was nach 11 Jahren Herrschaft dann sein Ende war. Nebukadnezar eroberte schlussendlich im Jahre 586 vor Christi Jerusalem und verschleppte die Bewohner in das babylonische Exil. Das waren genau 11 Jahre nach dem anderen König. Schlagen Sie dazu bitte auf 2. König 25, Vers 7. 2. König 25, Vers 7. Und sie erschlugen die Söhne Zedekias, die Söhne, nicht die Töchter, vor seinen Augen und blendeten Zedekia die Augen und legten ihn in Ketten, merken uns Ketten, und führten ihn nach Babel. Diese Strafe geschah aufgrund des Verrats, wie wir gerade gelernt haben. An den besiegten Feinden wurde nämlich die grausame assyrische und babylonische Strafe wegen Verrats vollstreckt. Den Gefangenen wurden Ringe durch die Oberlippen getrieben und mit Ketten abgeführt, um ihren Widerstand zu brechen. Dies konnte man mehrfach auf Wandbildern sehen unter anderem auch bei assyrischen König Sargon II. Ich zitiere aus 2. Chronik 33, Vers 11, brauchen Sie nicht aufschlagen, die nahmen Manasse gefangen am Haken. Schreiben einige Bibelübersetzungen. Die gute Nachricht schreibt, schlugen einen Haken durch seinen Kiefer. Wir lesen in 2. Könige 25, Vers 7, wie wir gerade gelesen haben, auch, dass er in Ketten gelegt wurde, was diesem Bild entsprechen könnte. Es ist auch sehr interessant, dass Zedekia in der Gegend von Jericho gefangen worden wurde, eine Stadt, die für Sünde und Tod steht und ein Vorläufer für das heutige babylonische System ist. Johanan, ein Krieger, nahm die Königstöchter von Zedekia und auch den Propheten Jeremia und dessen Schreiber Baruch und zog mit ihnen nach Ägypten. Das können Sie nachlesen in Jeremia 43, Verse 5 bis 7. Der Weg von Jeremia nach Ägypten kam erst zustande, als es Intrigen innerhalb der jüdischen Gruppen gab, die noch in Juda wohnten, nachdem die meisten verschleppt worden waren. Man befürchtete die erneute Bestrafung durch Babel und obwohl Jeremia bleiben wollte, entschieden sich viele zur Flucht nach Ägypten. Ist es möglich, dass die Davidsharfe auf eine lange, lange Reise mitgenommen worden ist? Davidsharfe ist bis heute ein Symbol, insbesondere im antiken Jerusalem. Gleich am Eingang des alten Jerusalems kann man eine große Harfe oder Kinoa bewundern. Wie gesagt, es ist eigentlich eine Leier, wird aber heutzutage als Harfe bezeichnet. Der Tradition und historischen Aufzeichnung nach brachte Jeremia im Jahre 585 vor Christi die Königstöchter, die als Tamar, Teatephi und Skoda in der Geschichte bekannt sind, über Spanien mit nach Irland. Er hatte auch den gesalbten Stein des Bundes, auch Krönungsstein genannt, die Harfe Davids, den Brustpanzer des Hohepriesters und sogar die Bundeslade mitgebracht. Teatephi heiratete in die irische Königsfamilie ein, wie wir noch sehen werden, während die Schwester Skota in eine adlige Familie einheiratete und womöglicherweise Schottland seinen Namen gab. Der Harvard-Professor Barry Fell schrieb in seinem Buch America Before Christ, Asian Settlers in the New World von 1976 auf Seite 43, einer der alten Namen Irlands ist Iberiu, ausgesprochen als Iveriu. Eine Tatsache, die darauf hindeutet, dass das Wort von einer noch früheren Aussprache Iberiu abgeleitet wird. Das ist nun sehr interessant, denn die gälische Geschichte behauptet, dass die Vorfahren der Gälen aus Iberien, dem alten Namen Spaniens, nach Irland kamen. Könnte Iberiu dasselbe sein wie Iberia, da der Name der älteren Heimat auf die jüngere übertragen wurde? Viele Menschen, darunter auch einige Linguisten, glauben, dass dies durchaus der Fall sein könnte. Die Verbindung zwischen Iberiu und dem Hebräischen wird noch stärker, wenn wir uns vor Augen führen, dass das hebräische Wort für Hebräisch eigentlich Ivri ausgesprochen wird. Thomas More schreibt in The History of Ireland, im Laufe der Zeit wurden die Tuatha De Danann in Irland selbst ihrer Herrschaft beraubt. Eine erfolgreiche Invasion von der Küste Spaniens aus machte den Danannischen Dynastie ein Ende und übergab das Zepter in die Hände jener milesischen oder skotischen Rasse, die durch eine so lange Reihe aufeinanderfolgender Zeitalter hindurch Irland mit seinen Königen versorgte. Diese berühmte Kolonie, obgleich sie direkt aus Spanien stammte, war, wie man uns sagt, ursprünglich von skythischer Rasse. Das ist wirklich bemerkenswert, denn wie die Broschüre The United States and Britain in Bible Prophecy von Herbert W. Armstrong aus dem Jahre 1980 auf der Seite 86 beweist, dass die Gälen oder Kelten und Skythen im Großen und Ganzen Israeliten waren. Genau wie die Danaer. Und anscheinend ebbte der darauffolgende Konflikt zwischen den Milesiern und Danaern in Irland ziemlich schnell ab, als man erkannte, dass es sich bei den beiden Seiten um verwandte Völker handelte. Einen weiteren Hinweis dazu finden wir auch in der Broschüre Niedergang und Aufstieg von Großbritannien und Amerika von Mitchell und Königer auf der Seite 22, dessen speziellen Ausführungen aber auf der Seite 22 und folgende von Herrn Norbert Link stammen. Dies gibt uns also noch mehr Grund zur Annahme, dass die milesische und milesische Königsfamilie von Irland schlussendlich von Judas Sohn Zerah oder Zerah abstammt. Es ist erstaunlich, dass zwei königliche Linien aus Zerah, die trojanische Dynastie und die athenisch-milesische Dynastie, beide die iberische Halbinsel durchquerten. Als sie zuerst in Spanien ankamen, könnten die Siedler den Ebro hinaufgesegelt sein und an den Ufern die Stadt Saragossa gegründet haben, die einige als hebräische Zeragasa identifiziert haben, was Festung für Zerah bedeutet, wie wir uns an Zerah, dem Zwillingsbruder von Peretz, erinnern. Jair Davidi schrieb in seinem Buch The Tribes, The Israel Origins of Western People, der Ursprung der westlichen Bevölkerung, sie waren als Iberer oder als Iberi, das heißt als Hebräer bekannt. Von Spanien aus zogen die Iberi weiter nach Gallien und zu den britischen Inseln. Die keltischen Bewohner Britanniens wurden alle als Iberer bezeichnet oder Iberi oder Iberni. Gemeint sind die Hebräer. Der Name wurde von anderen, wie zum Beispiel vom griechischen Mathematiker und Geographen Claudius Ptolemaios, benutzt. Der Name Iberi, das heißt Hebräisch, kommt sehr häufig in Flüssen und Ortsnamen der westlichen keltischen Völker vor. Hibernian bedeutet auch noch irisch. Die iberische Halbinsel Spanien und Portugal wurden nach den Iberern benannt. Hebräer, die einst dort lebten, aber später nach Gallien und Briten zogen. Der gälische Name Iberis steht für den Hebräer. Sie nannten das Land Iberne, was später zu Erne, dann zu Erin und später zu Hibernia abgekürzt wurde. Ich hoffe, Sie verstehen noch alles. Das erste Mal, dass die Bibel das Wort Hebräisch tatsächlich verwendet, ist in 1. Mose 14, Vers 13, wo Abraham der Hebräer genannt wird. Es leitet sich von Eber, seinen Vorfahren, ab. Das können Sie nachlesen, 1. Mose 10, Vers 25. Abrahams Nachkommen in Ägypten wurden als Hebräer oder Heberiten bezeichnet. Schlagen Sie das bitte auf. 2. Mose 2, Vers 6. 2. Mose 2, Vers 6. Und als sie es auftat, sah sie das Kind, und siehe, das Knäblein weinte. Da jammerte es sie, und sie sprach, es ist eins von den hebräischen Kindlein. Auch 4. Mose 26, Vers 45. 4. Mose 26, Vers 45. Aber die Söhne Berias waren Heber. Daher kommt das Geschlecht der Heberiter. So stammt der alte Name für Öland von dem Wort Hibernia ab. Als nun Jeremia mit den Königstöchtern nach Öland kam, soll er, wie schon erwähnt, mehrere Gegenstände bei sich gehabt haben, wie den gesalbten Stein des Bundes und die Davidsharfe. Der Stein, der ursprüngliche Jakobsstein genannt wurde, ist heute als Stone of Scone oder Schicksalsstein bekannt. Er ist im Edinburgh Castle ausgestellt. Dieser Stein war ein Symbol für die Könige Israels und wurde bei den Krönungen der Könige und Königin von Irland benutzt, dann von Schottland und schließlich nach England verwendet. Hierzu gibt es eine ausführliche Predigt von Herrn Norbert Link aus dem Jahre 2022, der Thron Davids und Jakobs Gedenkstein, der Stein des Schicksals. Britische Historiker haben geschrieben, dass der berühmte Hügel von Tara in Irland der Ort ist, an dem die Bundeslade stand und dass sie immer noch dort ist, begraben zusammen mit Davids Harfe und dem bislang unentdeckten Grab von Königin Teatifi. Königin Teatifi von Irland, Prinzessin und Tochter von Zedekia, dem letzten König von Juda, heiratete König Heremon von Eochoarit in Irland. Dieser war der 21. König in der Reihe von Königen von Darda, dem Enkel Judas. Eochoarit gehörte der zaritischen Linie an, wie wir schon gelernt haben. Die Königstochter Teatifi aus dem Stamm Juda heiratete somit in die Königslinie von Zera ein, die ebenfalls aus dem Stamm Juda stammt. So wurde endlich der Bruch zwischen der Linie Peres und Zera oder Zera von Juda geheilt. Sie soll ein sehr schönes 19-jähriges Mädchen gewesen sein, als sie von dem Propheten Jeremia und dessen Schreiber Baruch nach Tara in Irland gebracht wurde. Der Hill of Tara war früher der Sitz der Hochkönige, nordwestlich von Dublin, mit der höchsten Erhebung in der Gegend und ist damit einer der wichtigsten archäologischen Orte Irlands. Spätestens seit dem 3. Jahrhundert war Tara der Sitz von etwa 140 Hochkönigen. Die Straßenbauern ließen, die alle hier zusammenliefen und Tara ein Hofleben vom bis dahin unbekannten Glanz bescherten. Tara kommt vom altirischen Temal, was von Thea abstammen soll. 3 Meilen nördlich von Tara liegt ein Gebiet, das als Downstown bekannt ist. Daud ist ein hebräischer Name. Auf Englisch schreibt man ihn als David, aber die hebräische Aussprache von David lautet Dod oder Daud. Direkt neben dem alten Tara, wo der Thron Davids sich befand, liegt also eine Stadt, die als Siedlung Davids bezeichnet wird. Außerdem heißt es in einem Artikel der Larn Times, Jeremia hat vielleicht die Harfe von König David nach Irland gebracht. Die Harfe ist seit langem das Nationalsymbol Irlands. David selbst, der liebliche Psalmist Israels, war ein geschickter Harfenspieler. Und es ist durchaus möglich, dass die Harfe zu einem Symbol seiner Dynastie wurde. Das alte Harfeninstrument Lyre von David wurde schließlich übertragen auf die moderne Harfe Irlands, die auf der Flagge der Republik von Irland und auf dem britischen Königswappen abgebildet ist. 1862 verwendete die Brauerei Guinness das Symbol der Harfe zum ersten Mal auf seinen Flaschenetiketten. Seitdem gilt sie auf der ganzen Welt als Erkennungszeichen des irischen Biers. Übrigens, da sich die Guinness-Brauerei noch vor der irischen Regierung die Markenrechte an der nach links gerichteten Harfe gesichert hat, zeigt die Harfe auf dem Öllampwappen mit seinem seitenbespannten Korpus nach rechts. Die Biertrinker mal wieder zuerst. Meine Frau und ich waren unter anderem dieses Jahr in Irland und wir hatten in Dublin eine spannende Entdeckung gemacht, die mir fast untergegangen wäre, wenn ich meine Frau mich darauf hingewiesen hätte. Wir sahen eine Brücke, die als Ganzes eine auf der Seiten liegenden Harfe darstellt. Natürlich haben wir auch ein oder mehrere Guinness-Biere in der Brauerei verkostet, um zu testen, wie die Davidsharfe schmeckt. In der heutigen Republik Irlands ziert die Harfe nicht nur die Euromünzen und Reisepässe, sondern ist das Symbol der Regierung auf Dokumenten, Briefköpfen und Siegeln zu sehen. Zudem wird das Wappen Irlands als Zeichen des amtierenden irischen Präsidenten verwendet. Ähnlich wie die Royal-Fahne am Mast des Buckingham Palace in England weht die goldene Harfe auf blauem Grund gemeinsam mit der irischen Staatsflagge über dem Gebäude, Parlamentsgebäude, der Residenz des Präsidenten, wenn dieser zu Hause ist. Außerdem taucht die Harfe in den Wappen und Abzeichen verschiedener Institutionen und Länder auf, die eine enge Verbindung zu Irland haben. Dazu gehören unter anderem die Polizei in Nordirland sowie Staaten Kanada und Montserrat. In verschiedenen Ausführungen wird das Instrument zudem in den Logos vieler irischer Unternehmen, Zeitungen und Parteien verwendet. In den bekanntesten zählen, wie gesagt, Guinness, Ryanair sowie die Irish Independent und Fianna Fáil. Ein weiteres Symbol ist der rote Löwe von Heromon. Dieser taucht in irischen und schottischen Wappendarstellungen auf. Das Royal Standard Wappen von Großbritannien, welches in Nordirland, Schottland und England und einschließlich weltweit bei den Commonwealth Nations zu sehen ist, besitzt ebenfalls einen Löwen. Offensichtlich gibt es auf diesen Inseln aber keine Löwen. Frederick Glover schrieb über dieses Löwensymbol. Es wurde offensichtlich aus dem Osten in dieses Land importiert. Er schreibt es in seiner England, the remnant of Judah and the Israel of Ephraim, England, der Rest von Juda und das Israel von Ephraim, das ist ein in Juda heimisches Tier, das in der hebräischen Bibel eine wichtige Rolle spielt. David tötete einen Löwen und einen Bären, um seine Schafe zu schützen. Traurigerweise wurden die Löwen in Israel während der Kreuzfahrerzeiten ausgerottet. Es gibt einen guten Grund, warum der Löwe von Juda auf dieser Flagge abgebildet ist. Er wurde von Jeremia eingeführt. Glover verwies auf Edmund Campion's A History of Ireland, eine Geschichte von Irland, um zu zeigen, wie das Symbol von Irland nach Schottland eingeführt wurde. Als die Nachkommen Davids in Irland, dann in Schottland und schließlich in England regierten, verwendeten sie das Symbol weiterhin in ihren Wappen. Dies waren die besagten drei Umstürze des Thrones Davids. Glover stellte fest, dass der zügellose Löwe die Standarte Irlands oder der dortigen Herrschaftsfamilien war, bis er während der Herrschaft von König Heinrich VIII. Um 1500 durch die Harfe ersetzt wurde. Nebenbei erwähnt wird die Nationalflagge von Großbritannien auch als Union Jack bezeichnet. Der Name Jack ist die Abkürzung von Jakob. Wie wir wissen, wurde Jakob später zu Israel benannt. Reiner Zufall? Der Überlieferung nach ist Jeremia auf der Insel Devenish in Long Erin in der Nähe von Enniskillen in Nordirland begraben. Die alten Aufzeichnungen, wird weiter zitiert, und Chroniken des Königreichs wurden auf Befehl von Olive Fowler in Tara aufgeschrieben und sorgfältig aufbewahrt. Und diese bildeten die Grundlage der alten Geschichte Irlands, die als Psalter von Tara bezeichnet wird. Wer hat ihnen das befohlen, schreibt er, und sie motiviert, es genau so zu machen. Der irische Historiker und Prediger Frederick Glover und andere Historiker erkennen an, dass Olive Fowler, der Mann, der so großen Einfluss auf Irland hatte, der Prophet Jeremia war. Sie nahmen eine Harfe, schreibt er weiter, wie wir schon öfter gehört haben, einen Stein und eine Arche mit, schreibt er. Bei der Harfe handelt es sich um die Davidsharfe, die noch heute in den nationalen Symbolen Irlands zu sehen ist. Der Stein war der Stein des Schicksals, ein Symbol für den Ursprung der Nationen aus ihrem Patriarchen Jakob, dem Enkel Abrahams. Und die Arche war die Bundeslade, das Symbol für den Thron Gottes, auf dem er unter den alten Israeliten anwesend war. In der Bundeslade befanden sich die 10 Gebote, von Gottes Finger auf Stein geschrieben. Das grundlegende Gesetz, um Probleme zu lösen und ein Leben und ein Reich aufzubauen, das gedeiht, schreibt er. Fowler ist ein keltisches Wort, das Enthüllung, ein Offenbarer bedeutet. Es bezieht sich auf den Propheten. Pastor Brian Gay und seine Frau waren ebenfalls vor einigen Wochen auf der Insel in Nordirland, um unsere geliebte Glaubensschwester Margaret Adair zu beerdigen. Sie war eine echte irische Lady. Sie wurde ca. 100 Kilometer Luftlinie entfernt von Jeremias Grab in Belfast bestattet. Was wird ihr und unser Potenzial im Millennium sein? Schlagen Sie hierzu bitte Offenbarung 5, Verse 4 bis 10 auf. Offenbarung 5, Verse 4 bis 10. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig gefunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine 7 Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den 4 Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hat 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand und dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die 4 Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und du hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft. Aus allen Stämmen und Sprachen und Völker und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Der Thron, den Gott mit David begonnen hat, wird von Christus selbst eingenommen werden. Unter der Leitung seines Vaters wird er für immer von diesem Thron in Jerusalem regieren, zusammen mit uns als Könige und Priester herrschen. Wir werden das Potenzial haben, Geistwesen zu werden. In der Offenbarung gibt uns eine Bibelstelle einen Hinweis, dass bei der Wiederkunft Jesu Christi sich die ertönende Stimme wie Harfenspieler anhören wird. Schlagen Sie hierzu Offenbarung 14, Vers 1 bis 3 auf. Offenbarung 14, Vers 1 bis 3. Und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion, und mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel, wie die Stimme eines großen Wassers und wie die Stimme eines großen Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen. Vers 3. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Gestalten und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die erkauft sind von der Erde. Im Millennium werden die Menschen erkennen, dass sich des Herrn Thron in Jerusalem befindet und das einzige Heil aus Jesu Christi kommt. Schlagen Sie hierzu die letzte Bibelstelle auf in Jeremia 3. Jeremia 3, Vers 16 bis 18. Jeremia 3, Vers 16. Und es soll geschehen, wenn ihr zahlreich geworden seid und euch ausgebreitet habt im Lande, so soll man, spricht der Herr, in jedem Tag nicht mehr reden von der Bundeslade des Herrn, ihrer nicht mehr gedenken oder noch ihrer fragen und sie nicht mehr vermissen und wird sie nicht wieder gemacht werden, sondern, Vers 17, zu jener Zeit wird man nach Jerusalem nennen, das Herrn Thron, und es werden sich dahin sammeln alle Heiden und des Namens des Herrn Willen zu Jerusalem. Und sie werden nicht mehr wandeln nach ihren verstockten und bösen Herzen. Vers 18, in jenen Tagen wird das Haus Juda zum Haus Israel gehen. Und sie werden miteinander heimkommen vom Norden her in das Land, das ich euren Vätern zum Erbe gegeben habe. Möge der liebliche Klang der Harfe im Millennium bald erklingen.